Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Physikalische Chemie der Polymere. Ja, Sie hören richtig. Das hier ist jetzt mal eine deutschsprachige Einheit. Ich will gleich vorneweg sagen, das ist keine Lehreinheit. Was im Folgenden jetzt kommt, ist auch nicht prüfungsrelevant. Das heißt aber nicht, dass es nicht relevant ist. Es ist mir sogar so relevant, also so wichtig, dass ich dafür in der Tat die deutsche Sprache wähle. Die Verwendung des Englischen als Lehrsprache in unseren vorigen Podcasts hatte den Hintergrund, Sie auf diese Art und Weise nicht nur mit den Grundlagen der physikalischen Chemie der Polymere vertraut zu machen, sondern auch mit der wichtigsten, oder sagen wir genauer, einzigen wissenschaftlichen Fremdsprache, der Lingua Franca der Wissenschaft, dem Englischen. Im jetzt Folgenden möchte ich dieser Vorlesung ein paar zusammenfassende Schlussworte und ein bisschen Ausblick über den Tellerrand ans Ende stellen und dabei einige Inhalte thematisieren, die mir persönlich so wichtig sind, dass ich dafür unser aller Muttersprache wähle. Wir haben uns in dieser Vorlesung mit den Grundlagen der physikalischen Chemie der Polymere beschäftigt. Wir haben uns das illustriert in einem Brückenbild, in dem die physikalische Chemie der Polymere eine Fachdisziplin ist, die die Gebiete Polymerchemie und Polymermaterialentwicklung miteinander verbindet. In der physikalischen Chemie der Polymere ist es uns ein Grundanliegen, Struktureigenschaftsbeziehungen herauszuarbeiten. Das heißt, Wechselbeziehungen aufzudecken zwischen der mikroskopischen chemischen Struktur von Polymeren und deren makroskopisch-phänomenologischen Verhalten. Das Wort Verhalten ist hier eigentlich ein blödes Wort, denn Verhalten, das ist etwas, das würden wir eher Lebewesen zuschreiben. Was ich damit meine, ist die Funktionalität, die physikalische Charakteristik, die messbare Antwort, die polymerbasierte Materialien unter bestimmten von außen vorgegebenen Bedingungen zeigen. Wir erfassen das in der physikalischen Chemie durch ganz definierte, quantifizierbare Messgrößen. Eine derartige Messgröße wäre beispielsweise der Elastizitätsmodul eines Polymerwerkstoffs, der im Hooke'schen Gesetz als Proportionalitätskonstante zwischen Dehnung und Spannung auftritt. Das heißt, der uns sagt, bei welchem Ausmaß von Deformation tritt welches Ausmaß von Spannung im Material auf. Oder salopper ausgedrückt, wie schwer ist es, dieses Material zu deformieren? Diese Frage ist natürlich von grundlegender Bedeutung im Bereich der Materialentwicklung. Ein schönes Beispiel, an dem sich das gut illustrieren lässt, ist, wenn wir uns mal ein absolutes Alltagsprodukt angucken, nämlich Schuhsohlen. Schuhsohlen basieren auf Polymeren, konkret auf Polymernetzwerken. Und verschiedene Anwenderinnen und Anwender von Schuhsohlen haben unterschiedliche Ansprüche an die mechanischen Charakteristika, also an deren Verhalten. So wünschen sich beispielsweise professionelle Marathonläufer eine möglichst hohe Rückstoßcharakteristik, sodass die mechanische Energie jedes Schrittes nicht in die Straße dissipiert wird, sondern in den nächsten Schritt zurückgewonnen wird, um auf diese Art und Weise ein sehr effizientes Marathonlaufen zu ermöglichen. Freizeitsportlerinnen und Sportler hingegen, wie zum Beispiel Wanderer, wünschen sich dagegen eher gute Dämpfungseigenschaften. In der Materialentwicklung geht es jetzt darum, solche Wünsche an Funktionalität zu übersetzen in konkrete, quantifizierbare physikalische Parameter, die ein Maß für die gewünschte Funktionalität sind. Das wären in dem gewählten Beispiel die beiden komplexen Komponenten des Elastizitätsmoduls, der Speichermodul und der Verlustmodul. Und in der physikalischen Chemie der Polymere geht es uns jetzt darum, diese makroskopischen Materialparameter zu korrelieren mit einem mikroskopischen Strukturbild der Materie, das im gegebenen Beispiel einer Schuhsohle einer Polymernetzwerk-Maschenstruktur entspricht, in der sich der Speicheranteil des Elastizitätsmoduls übersetzen lässt in eine Vernetzungsdichte, konkret in eine Länge von Netzkettensegmenten zwischen zwei Vernetzungspunkten, wohingegen sich der Verlustanteil des Moduls übersetzen lässt in das Ausmaß an Strukturelementen im Netzwerk, die nicht in der Lage sind, Deformationsenergie zu speichern. Wie beispielsweise lose Kettenenden, die nur mit einem Ende ans Netzwerk angebunden sind, aber mit dem anderen Ende frei baumeln können sozusagen. Oder Netzwerkschlaufen, bei denen beide Kettenenden einer Kette im selben Punkt beginnen und enden, die dadurch also nicht verschiedene Segmente des Netzwerks verbrückt, sondern als Schlaufe in demselben Lose hängt. Wenn wir ein solches Wissen haben, ist es uns möglich, eine für Anwendungsbereiche gewünschte Funktionalität zu übersetzen in messbare Kenngrößen und diese wiederum zu übersetzen in chemische Strukturen. Wir müssen für das gerade eben diskutierte Beispiel aber noch eine Ergänzung machen. Damit die dort diskutierte Struktureigenschaftsbeziehung gilt, muss das Polymer in einem entropieelastischen Gummizustand sein. Das heißt, die Ketten, oder Netzketten genauer gesagt, müssen in der Lage sein, Kettendeformationen, also zum Beispiel Dehnung oder Verscherung, auf lokaler Ebene zu vollziehen durch Bindungsrotation von engen Cis oder Gorsch in weite Transkonformationen der Monomersegmentbindungen. Das geht aber nur, wenn solch eine Rotation um die monomersegmentalen Einfachbindungen möglich ist. Und das ist nur möglich bei Temperaturen, wo Kettenrückgrat Dynamik aktiviert ist. Und das ist der Fall bei Temperaturen größer der Glastemperatur. Bei Temperaturen kleiner als der Glastemperatur dagegen liegt ein ganz anderer Materiezustand vor, nämlich ein energieelastischer Glaszustand. Hier ist der Elastizitätsmodul wesentlich größer und das Material ist nicht elastisch und dehnbar, sondern hingegen hart und spröde. Ein tragisches Beispiel für eine Materialanwendung, bei der genau das nicht berücksichtigt wurde, ist die Challenger-Katastrophe. Am Morgen des 28. Januar 1986 sollte die Raumfähre Challenger mit 7 Astronauten an Bord vom Kennedy Space Center in Florida in eine 6-tägige Weltraummission starten. An diesem Januarmorgen war die Temperatur niedrig. Es hatte nachts gefroren. Und so waren Gummidichtungsringe im Treibstoffsystem der Raumfähre im glasartigen Zustand und daher nicht mehr abdichtend. Dadurch kam es zu Treibstoffleckage und dadurch zu einer Katastrophe, die alle 7 Menschen an Bord das Leben kostete. Wir sehen an diesem tragischen Beispiel, das Verhältnis der designierten Anwendungstemperatur zur Glastemperatur hat einen entscheidenden, also hier im Wortsinn lebensentscheidenden Einfluss darauf, welchen Zustand und damit welche mechanischen Eigenschaften ein Polymermaterial hat. Und die Glastemperatur wiederum ist korreliert damit, wie leicht oder schwer sich einzelne Monomerbindungen rotieren lassen, was seinerseits wiederum mit dem chemischen Substitutionsmuster, also dem Raumbedarf und etwaigen Wechselwirkungen der Seitengruppen am Polymerrückgrat zu tun hat. Das wiederum wird uns auch durch Parameter ausgedrückt, beispielsweise das charakteristische Verhältnis, die Persistenzlänge oder die Kuhnlänge, die wir alle in unserem allerersten Vorlesungskapitel kennengelernt haben. Wir sehen an all dem, auf wie vielen mikro- und sogar nanoskopisch, also chemischen Ebenen, die chemische und polymertopologische Struktur mit makroskopischen Eigenschaften von Polymermaterialien gekoppelt ist. Und wir sehen, dass wir all dies bei Anwendungen berücksichtigen müssen, also uns genau klar machen müssen, welche Rahmenbedingungen, zum Beispiel welche Temperatur, herrscht in dem designierten Anwendungsgebiet unseres Materials vor. Wir sehen dadurch aber auch, dass uns das eben rational möglich ist. Das heißt, dass wir die Fähigkeit haben, ganz bestimmte designierte Materialeigenschaften bei ganz bestimmten designierten Anwendungsbedingungen in ganz konkrete chemische Polymerkettenstrukturen übersetzen zu können. Und die wiederum können wir mit unserem Wissen über die präparative Chemie von Makromolekülen und Polymeren übersetzen in Präparationsrouten, in Syntheseschemata, mit denen wir dann die gewünschte Funktionalität im Labor und danach im Großtechnikum bereitstellen können. Unsere Vorlesungsreihe Physikalische Chemie der Polymere hat das Ziel, Ihnen die Basis dieser Fähigkeit an die Hand zu geben. Im ersten Teil der Vorlesung Physikalische Chemie der Polymere 1, die Ihnen auf Bachelor-Niveau im Chemiestudium dargeboten wird, erarbeiten wir zunächst einmal ein Fundament für diese Brücke zwischen der Polymerchemie und der Polymermaterialwissenschaft. Dieses Fundament liefert in unserem Symbolbild für die Brücke 3 Grundpfeiler. Diese Grundpfeiler sind die Gebiete Einzelkettenstatistik, also Einzelkettenstruktur, Mehrkettenwechselwirkung, also Polymerthermodynamik und Kettendynamik, also die Bewegung von Polymeren. Im ersten Teil unserer Vorlesung werden diese 3 Pfeiler in 4 Grundkapiteln erarbeitet. Auf Masterniveau des Chemiestudiums schließt sich daran, für die besonders Interessierten unter Ihnen, ein 2. Teil an, Physikalische Chemie der Polymere 2, in dem wir die eigentliche Brücke auf diese 3 Pfeiler konstruieren und damit chemische Polymerstrukturen in makroskopische Polymereigenschaften übersetzen. Wir legen dabei einen speziellen Fokus auf eine ganz besondere Klasse von Polymereigenschaften, nämlich deren mechanische Eigenschaften. Polymere haben viele interessante und nutzbringende Eigenschaften. Die weitaus größte und relevanteste Klasse von Eigenschaften sind deren mechanische Eigenschaften. Sie können sich das klar machen, wenn Sie mal an ein typisches Alltagsmaterial auf Polymerbasis denken. Was fällt Ihnen da als erstes ein? Vielen Menschen fällt eine Plastiktüte ein. Und das ist in der Tat ein ziemlich gutes Beispiel. Denn wir alle wissen, welche herausragende mechanische Eigenschaften eine Plastiktüte hat. Machen Sie sich einfach mal klar, was die für ein Gewicht tragen kann, ohne zu reißen, im Vergleich zu Ihrem Eigengewicht. Sie können dann mehrere 10 Kilo schweren Einkauf reinpacken. Und wenn Sie den nach Hause tragen, dann haben Sie das Gefühl, eher reißen Ihnen die Hände ab, als dass die Tüte reißt. Die Tüte selber wiegt aber, verglichen damit, fast nichts. Es ist diese Eigenschaftsklasse, wegen der Polymere das letzte Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, das 20. Jahrhundert, maßgeblich geprägt haben, sodass wir es mit Fug und Recht als das Polymerzeitalter bezeichnen können. Genauso wie wir vorige Zeitalter als Steinzeit, Eisenzeit oder Bronzezeit bezeichnet haben. Jeweils nach den für die Menschheit zu dieser Zeit wichtigsten Materialtypen. Im 20. Jahrhundert waren das für mich zweifelsohne die Polymere. Bemerkenswert dabei ist, dass deren kettenartiger makromolekularer Strukturaufbau aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich im Jahr 1920, durch Hermann Staudinger publik wurde. Auch im 21. Jahrhundert bietet die Polymerwissenschaft herausragendes Potenzial. Ist ja jetzt schon 2 Jahrzehnte alt, dieses 21. Jahrhundert, und hier zeichnet sich bislang ab, dass die Polymerforschung zunehmend geschickter darin wird, Polymere als Bausteine für komplexe, hierarchisch strukturierte Funktionseinheiten zu verwenden. Das macht ja in der Tat die Natur auch so. Wir sind in unserer Vorlesungsserie ja auch einmal kurz auf den Grund dafür zu sprechen gekommen, der darin besteht, dass polymerbasierte Systeme grundsätzlich eine niedrige Entropie haben. Wir haben uns das an der Flory-Huggins-Theorie klargemacht, in der wir eindrucksvoll gesehen haben, dass die Kettenkonnektivität von Polymer-Spezies uns viele Möglichkeiten nimmt, sie unordentlich zu verteilen in einem System. Das macht sich daran bemerkbar, dass die Mischungsentropie in Polymersystemen eine wesentlich weniger große Rolle spielt als in klassischen niedermolekularen Systemen und es deshalb umgekehrt auf die Enthalpie ankommt, damit sich Polymere beispielsweise in Lösemitteln lösen oder mit anderen Polymeren zu Polymerblends vermischen lassen. Letzteres, haben wir gesehen, geht ja fast gar nicht. Die Natur zieht nun hieraus einen riesigen Vorteil, denn da solche polymerbasierten Systeme sowieso eine niedrige Entropie haben, fällt das auch nicht weiter auf, sozusagen, wenn die noch weiter verringert wird. Also wenn die Polymere als Bausteine für komplexe Funktionseinheiten, für komplex strukturierte Materie dienen. Der Polymerwissenschaftler und Buchautor Bruno Vollmatt, von dem ein hochlesenswertes Buch namens Grundriss der makromolekularen Chemie in den 1960er Jahren verfasst wurde, hat dazu einst herausgestellt, Polymere sind die höchste Stufe der Komplexität in der Chemie und die niedrigste Stufe der Komplexität in der Biologie. Sie stellen damit das Bindeglied zwischen Materie und Leben dar. Eine jüngste und sehr aktuelle Richtung in der Polymerforschung ist es, genau dieses Bindeglied in den Fokus zu nehmen und die Rolle von Polymeren als makromolekulare Bausteine des Lebens zu verstehen und davon angeleitet bioinspiriertes Design von funktionaler Materie vorzunehmen, die adaptive und autonome Systeme und Funktionseinheiten liefert. Ein weiterer wichtiger Forschungstrend des 21. Jahrhunderts ist es, mit der gerade zuvor angesprochenen immensen Einflussnahme von Polymermaterialien im 20. Jahrhundert in unserer Welt aufzuräumen. Denn bei all dem Nutzen und all der Annehmlichkeit für unser Leben, die polymerbasierte Materialien im 20. Jahrhundert gebracht haben, haben sie uns auch ein riesengroßes Problem gebracht. Einen kaum noch in Worte und Zahlen zu fassenden Berg an Polymerabfall, an Plastikmüll, für den das Wort Berg tatsächlich zutrifft. Und was noch viel schlimmer ist, ein großer Teil davon ist mikro- oder nanoskopisch klein und den sehen wir gar nicht als Berg. Das ist sozusagen der Teil des Eisbergs unterm Wasser, im Wortsinn, der befindet sich im Wasser größtenteils und findet von dort seinen Weg überall hin, inklusive uns selbst. Es wird dieser Tage zunehmend viel über die Vermeidung von Plastikabfällen gesprochen und debattiert. Und das ist gut so, das ist super so, das muss weitergehen. Ein Ansatz, der dabei oft verfolgt wird und der natürlich sehr logisch und naheliegend ist, ist es, Produkte gar nicht erst in Plastik zu verpacken. Das Problem dabei ist, dass die Plastikverpackungen, die dabei so ein bisschen subtil und unausgesprochen verteufelt werden, in unserer globalisierten Wirtschaft gar nicht wegzudenken sind, weil sie, wie gerade eben schon angesprochen, leichtgewichtig sind und andere Verpackungstypen dadurch wesentlich höheren Aufwand, höhere Kosten, ja sogar teils tatsächlich einen höheren CO2-Fußabdruck und ihrerseits wieder Abfallberge verursachen würden, als die Plastikverpackungen. Ein zweiter Grund, warum Plastikverpackungen so schnell aus dieser globalisierten Wirtschaft gar nicht verschwinden können, ist, weil sie sehr hygienisch sind. Wir merken das ja gerade in den Tagen, in denen diese Audio-Podcasts hier aufgezeichnet werden, in den Tagen der weltweiten Pandemie des SARS-CoV-2-Erregers, bei der das Wort Hygiene wieder sehr weit oben auf unserer Tagesordnung gelandet ist. Die Hygienekonzepte unserer Universität sind ja der Grund dafür, warum diese Vorlesung hier auf dem digitalen Weg zu Ihnen kommt. Selbstverständlich ist die Vermeidung von Plastikverpackungen ein ganz wichtiges hohes Ziel. Eine Conditio sine qua non sozusagen, also es geht gar nicht anders. Allerdings bedeutet das, dass wir unsere Wirtschaftsweise ganz anders aufstellen müssen und den globalisierten Transport von Waren, die verpackt werden müssen, so gar nicht mehr durchführen können, sondern in wesentlich lokaleren, auf eine ganz andere Art und Weise, auch zeitlich wesentlich mehr fokussierteren Wirtschaftskreisläufen agieren müssen. Das müssen wir aus einem ganz anderen Grund sowieso, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde, nämlich um das andere, das noch viel größere Problem des 21. Jahrhunderts der Menschheit in den Griff zu bekommen, den menschengemachten Klimawandel. Aber dazu gleich mehr. Einen Punkt möchte ich nämlich hier noch machen, nämlich dass es ein wichtiger Forschungs- und Entwicklungszweig der Polymerwissenschaft des 21. Jahrhunderts ist und sein muss, abbaubare, recyclingfähige Polymerwerkstoffe zu schaffen, die die gleiche nutzbringende Funktion haben wie die etablierten Polymerwerkstoffe, das heißt, die weiterhin uns in vielen Lebensbereichen dienlich sein können, allen voran durch ihre guten mechanischen Eigenschaften, aber die dabei abbaubar sind. Entweder bioabbaubar, das heißt bakteriell abbaubar, sprich kompostierbar, oder chemisch-physikalisch abbaubar, das heißt recyclingfähig. Eine andere sehr elegante Art und Weise, die vielleicht so trivial ist, dass sie uns hier gar nicht einfällt, ist, dass auch die polymerbasierten Werkstoffe, die ja schon mal einmal existieren, mehrfach verwendet werden. Ich komme nochmal auf die Plastiktüte zurück. Es ist ein Jammer, dass so ein Hochleistungswerkstoff viel zu oft immer noch nur ein einziges Mal benutzt wird. So, diesen Punkt wollte ich noch machen. Jetzt komme ich aber auf das zurück, was ich gerade vor einer halben Minute schon mal angesprochen habe. Das ist ein Punkt, der mir persönlich immens wichtig ist und immer wichtiger wird und für den ich es auch als eine meiner Aufgaben als Hochschullehrer auffasse, Ihnen diesen nahe zu bringen und in den Kontext zu unserer Wissenschaft, zu unseren Vorlesungen zu stellen. Und ich sage nochmal, das ist ja jetzt nichts Prüfungsrelevantes. Also, wenn Sie bis hierher zugehört haben, dann sind Sie selber schuld sozusagen. Ich freue mich sehr darüber, wenn Sie noch eine Weile zuhören. Es geht um den menschengemachten Klimawandel, ausgelöst durch den anthropogenen Treibhauseffekt. Kurz in einem Satz, was ist das? Die Erde ist ein Körper, der sich in einem nahezu perfekten Vakuum bewegt, das eine Temperatur nahe des absoluten Nullpunkts hat. In rund 150 Millionen Kilometer Abstand befindet sich ein Kernfusionsreaktor, die Sonne, die unseren Planeten mit Energie versorgt, welche ihn durch Strahlung erreicht. Die Erde nimmt Strahlungsleistung von der Sonne auf, also die Tagseite der Erde tut das, wird dadurch auf eine wärmere Temperatur gebracht und fängt nun ihrerseits an, Strahlung ins Weltall abzustrahlen. Die einfachste Art und Weise, das physikalisch zu modellieren, ist, dass wir die Erde und die Sonne als Schwarzkörperstrahler annehmen. Wenn wir die bekannte Sonnentemperatur in die Stefan-Boltzmann-Gleichung einsetzen und eben dieselbe Gleichung auch wieder verwenden, um die Strahlungsleistung der Erde abzuschätzen, jetzt aber mit der Temperatur T als Variable und das gleichsetzen, also sprich für den Fall des Strahlungsgleichgewichtes, die Strahlungsbilanz der Erde bilanzieren, dann können wir das nach T umstellen und damit ausrechnen, bei welcher Temperatur ein Strahlungsgleichgewicht für diese beiden Schwarzkörperstrahler im Gleichgewicht vorliegt. Dabei kommt heraus, dass ein Strahlungsgleichgewicht vorliegt für eine mittlere Erdoberflächentemperatur von minus 18 Grad Celsius. Nur hat die Erde aber eine Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre befinden sich Gase, die in der Lage sind, Infrarotstrahlung zu absorbieren. Und das ist nur die Strahlung, die die Erde auch abstrahlt. Denn die Temperatur, auf die sie gebracht wird, durch die auf ihre Tagseite eingehende Strahlungsleistung von der Sonne, entspricht elektromagnetischer Strahlung im Infrarotbereich. Nur wird ein Teil dieser Strahlung also absorbiert durch Gase in der Erdatmosphäre und dadurch in diesem System Erde plus Atmosphäre zurückgehalten. Dadurch wird die Erde wärmer und erreicht eine mittlere Erdoberflächentemperatur von rund 15 Grad Celsius. Dieser natürliche Treibhauseffekt machte Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Wenn es den nicht gäbe, wäre die Erde bei minus 18 Grad Celsius komplett vergletschert und dann übrigens auch für immer vergletschert geblieben, weil sie dann eine weiße Kugel wäre und einen großen Teil des Sonnenlichts dann gar nicht mehr aufnehmen würde, sondern direkt ins Weltall diffus reflektieren würde. Durch den natürlichen Treibhauseffekt erreichte die Erde jedoch eine angenehme mittlere Erdoberflächentemperatur von 15 Grad Celsius und dadurch wurde Leben möglich. Ja, und jetzt hat sich eine Lebensform entwickelt, die vor rund 200 Jahren damit begonnen hat, massiv ein wesentliches Klimagas, nämlich CO2, zusätzlich in die Atmosphäre einzutragen. Durch den Prozess der Industrialisierung und der damit begründeten fossilen Energiewirtschaft. Durch diese Zunahme der Konzentration des Treibhausgases CO2 von vormals 280 ppm auf jetzt rund 400 ppm, kam es in den letzten rund 200 Jahren zu einem Temperaturanstieg von rund einem Grad Celsius. Und bereits jetzt merken wir die dramatischen Folgen, die das hat. Ich muss Ihnen allen jetzt was sagen. Der größte Teil von Ihnen ist unter 25 Jahre alt. Das bedeutet, Sie haben in Deutschland noch nie einen normalen Sommer erlebt. Alle Sommer, die Sie erlebt haben, waren bereits wärmer als der bis dato existierende Langzeitmittelwert. Die wärmsten davon waren die allerletzten, die wir erleben durften, oder manchmal muss man schon sagen mussten. Und was in unseren Breiten hier noch moderat ist, hat in anderen Teilen der Welt schon jetzt wesentlich massivere Folgen. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle aufhören, denn ich wäre erschüttert, wenn es unter Ihnen Personen gibt, die noch nie von dieser Thematik gehört haben. Das Problem bei diesem Problem ist jetzt, dass es inzwischen schon gar kein Problem mehr ist, sondern eine Krise, ein Notstand, die Gefahr läuft, zum Infarkt zu werden. Und zwar, wenn es schlecht läuft, schon sehr bald. Die Dynamik des Klimawandels ist in der Tat schon so weit fortgeschritten, dass bereits in den kommenden wenigen Jahren eine massive Senkung des Ausstoßes von CO2, also quasi dem Abfallprodukt unserer bisherigen fossilen Energiewirtschaft, erfolgen muss. Dafür ist in der Tat das Jahr 2020, also in dem diese Audio-Streams hier aufgezeichnet werden, in den Augen der führenden Klimaforscher ein Schlüsseljahr. Es gab dazu eine Publikation in einem der größten und prestigeträchtigsten Journale, die es überhaupt gibt, nämlich der Zeitschrift Nature, im Jahr 2017. Die hatte den Titel 3 Years to Safeguard Our Climate. Die kann ich Ihnen wirklich sehr empfehlen. Sie finden die, wenn Sie einfach diesen Titel 3 Years to Safeguard Our Climate in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben. Und da es eine Open Access Publikation ist, können Sie auch außerhalb des Universitätsnetzwerks darauf zugreifen. Die Kernaussage dieser Publikation ist, dass je später wir mit dem CO2-Ausstieg beginnen, umso rapider muss er erfolgen. Die Klimaforschung kann heute schon berechnen, ein wie viel mehr an CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu wie viel mehr Temperaturerhöhung führen wird. Also das Ganze genau genommen sogar schon seit rund 125 Jahren, als der schwedische Physikochemiker und spätere dritte Chemie-Nobelpreisträger Svante Arrhenius bereits publizierte, in welchem Ausmaß das Gas CO2 treibhausaktiv ist. Also welche Korrelation besteht zwischen der Menge an CO2 in der Atmosphäre und der davon ausgelösten Temperaturerhöhung. In dieser Publikation sind sogar schon Rückkopplungseffekte mit berücksichtigt. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Gefahr des Überschreitens von Klimakipppunkten reden werden. Und wir können demnach also sagen, diese Publikation, die schon im Jahr 1896 erschienen ist, legt bereits die physikochemischen Basics der Korrelation der Menge CO2 und der damit zusammenhängenden Treibhauswirkung quantitativ dar. Das ist nicht quantitativ voll korrekt. Arrhenius' Berechnungen sind um einen gewissen Faktor daneben. Das ist aber dadurch erklärbar, dass die Infrarot-Absorptionscharakteristik des CO2-Moleküls zu Zeiten von Arrhenius noch nicht in der Detailtiefe bekannt war, wie sie es heute ist. Eine irrwitzige Anekdote übrigens bei dieser Publikation ist, dass Arrhenius vorschlägt, diesen Treibhauseffekt doch aktiv zu nutzen, indem man Kohleflöze anzündet und dadurch die Erde bewusst wärmer macht. Wir müssen uns dazu klar machen, Arrhenius war Schwede. Offenbar war es ihm zu kalt. Abseits von dieser Anekdote können wir also festhalten, die Wissenschaft kann sehr gut quantifizieren, ein wie viel mehr CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu wie viel mehr Temperaturerhöhung führen wird. Sie kann überdies die Aussage treffen, über die ein nie dagewesener wissenschaftlicher Konsens besteht, dass jegliche Temperaturerhöhung über 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter ein unkalkulierbares, massives Risiko nach sich zieht, dass sogenannte Kipppunkte für das Klima überschritten werden. Hierbei handelt es sich um selbstverstärkende Beschleunigungsmechanismen, die das Klima außerhalb jeglicher menschlicher Kontrolle bringen würden. Ein Beispiel ist etwa das Abschmelzen des Poleises. Hierdurch gehen an den Polen weiße Flächen verloren. Weiße Flächen reflektieren Sonnenlicht. Wenn die sich nun in dunkle Flächen, nämlich in dunkles Meerwasser verwandeln, hat die Erde an Reflexionsvermögen für Sonnenlicht verloren und an Absorptionsvermögen für Sonnenlicht gewonnen. Demnach verschiebt sich die ganze Strahlungsbilanz des Planeten Erde hin zu mehr Strahlungsaufnahme und damit zu mehr Erwärmung. Ein anderer Klimakipppunkt ist das Risiko des Auftauens des tundrischen Permafrostbodens, was große Mengen an bakteriell produziertem Methan freisetzen würde, das noch ein viel stärkeres Klimagas als CO2 ist. Es gibt noch weitere solche Klimakipppunkte, was die Essenz des Gesagten ist, wenn diese Kipppunkte überschritten werden, dann ist es egal, was wir tun. Wir haben dann den Kampf gegen den Klimawandel verloren. Das System Erde wird dann in einen neuen, deutlich heißeren Zustand kommen, als sie jemals war. Durch die Erkenntnisse der Klimaforschung ist es möglich, ein CO2-Budget zu berechnen, das wir noch haben, bis diese magische Höchstgrenze von 1,5 Grad Celsius überschritten wird. Und wenn wir die momentane menschliche Produktionsrate an CO2 zugrunde legen, können wir das übersetzen in ein Zeitbudget, das wir noch haben. Und jetzt halten Sie sich fest. Das sind nur gut 8 Jahre gemessen von heute an. In 8 Jahren haben wir also diesen Punkt erreicht, an dem das Risiko exorbitant steigt, dass wir unseren Planeten permanent vor die Hunde fahren. Es ist also klar, wir müssen aus dem CO2 aussteigen. Und logischerweise, je eher wir damit beginnen, unsere Emissionen zu sinken, umso mehr können wir uns Zeit lassen bis hin zur Null-Emission, weil wir dann das uns noch verbleibende CO2-Budget auf eine längere Zeit aufteilen können. Umgekehrt, je länger wir weitermachen wie bisher, umso harscher muss die Bremsung dann ausfallen, weil die Gesamtmenge CO2, die wir als Menschheit noch erzeugen dürfen, die ist, wie sie ist. Eine Analogie dafür könnte etwa sein, wenn Sie mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen Abgrund zufahren, dann muss die Bremsung umso schärfer ausfallen, je später Sie damit anfangen. Gemäß des Papers 3 Years Left to Safeguard Our Climate ist das letztmögliche Jahr, bei dem eine Bremsung noch möglich sein wird, das Jahr 2020. Wenn uns das nicht gelingt, dann drohen uns Folgen, wie sie in einem anderen vielbeachteten Paper ausgedrückt sind, das den Titel trägt Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. In diesem Paper ist sehr illustrativ dargestellt, wie die Erde sich über die letzten Erdzeitalter hinweg immer elliptisch oszillierend sozusagen zwischen Kalt- und Warmzeiten bewegt hat. Und dass sie nun aus diesem sozusagen elliptischen Zyklus herausgekommen ist und sich am Scheideweg zwischen zwei Szenarien befindet. Ein Szenario, der massives Eingreifen und Klimaschutz bedeuten würde, würde die Erde in einen einigermaßen stabilen Zustand bringen, mit einer Temperaturerhöhung so um 1 bis 1,5 Grad Celsius herum. Das andere Szenario, das leider gemäß dieser Studie als deutlich wahrscheinlicher eingeschätzt wird, bringt die Erde in einen sogenannten Hothouse-Zustand, bei dem die Temperatur um 5 oder 6 Grad ansteigen könnte. Die Erde hätte damit Temperaturen, die sie in der gesamten Menschheitsgeschichte noch niemals hatte. Das heißt, wir können gar nicht abschätzen, was das bedeutet. Das haben wir einfach noch nie erlebt als Menschheit. Wenn wir uns mal an die verheerenden Buschbrände in Australien im Winter 2019-2020 erinnern, dann wird uns das ein bisschen deutlich. Dort sind Phänomene aufgetreten, die jenseits jeglicher Vorstellungskraft waren. Diese Buschbrände haben nämlich ihr eigenes Wetter erzeugt. Durch die immense Hitze, die durch sie entstanden ist, sind große Wassermengen verdunstet. Dadurch haben sich in höheren Luftschichten extrem starke Gewitterzellen entwickelt. Die haben auch zu Starkregen geführt, der die Brände hätte sogar ein Stück weit löschen können. Aber dieser Starkregen konnte den Boden gar nicht erreichen, weil er schon vorher wieder verdunstet ist, weil es so heiß war über den Bränden. Was aber üblich blieb, waren die Blitze und die starken Winde, die dadurch die Brände weit übers Land getragen haben und neue Brände ausgelöst haben. Das sind nichtlineare Effekte, die kein Mensch vorhersehen kann, weil es einfach keine Erfahrungsgrundlage dafür gibt. Und worauf wir in diesem Erden-Hothouse-Szenario zusteuern, ist noch viel, viel, viel unvorstellbarer als das. Das heißt, die Zeit ist so eng, das ist mit dem Wort knapp schon untertrieben beschrieben. Wir sind bereits jetzt über den Punkt hinaus, an dem der Klimawandel noch zu stoppen ist, also zumindest auf menschlich relevanten Zeitskalen. Er kann jetzt schon nur noch in seinem Ausmaß eingedämmt werden. Und natürlich müssen wir das jetzt sofort tun. Und wir müssen uns auch schon jetzt mit den Folgeschäden auseinandersetzen. Die sind ja jetzt schon da und werden auf den Zeitskalen meines und vor allem Ihres Lebens sehr signifikant werden. Hierfür sind Sie gefragt. Wer nicht, wenn Sie, die zukünftigen Chemikerinnen und Chemiker, wird in der Lage und damit auch in der Verpflichtung sein, Lösungen für solche Folgeschädenfragen zu entwickeln? In der Tat bietet die Polymerchemie hierfür einige vielversprechende Ansätze. Zum Beispiel im Hinblick auf polymerbasierte Elektrolyte in Energiespeichersystemen, polymerbasierte Membranen in Brennstoffzellen oder hydrogelbasierte Systeme zur Wasseraufreinigung, beispielsweise zur Meerwasserentsalzung, um einen der größten Folgeschäden des Klimawandels, nämlich Trinkwasserknappheit, adressieren zu können. Meine Botschaft und, ja, wenn Sie so wollen, nennen Sie es Appell an dieser Stelle ist, nutzen Sie Ihr Chemiestudium als Chance, um sich mit all sowas jetzt schon auseinanderzusetzen. Schaffen Sie sich das Know-how, schaffen Sie sich die Fähigkeit, schaffen Sie sich das Wissen, schaffen Sie sich die Kompetenz dafür, um diese großen Herausforderungen später angehen zu können. Wenn Ihre intrinsische Motivation dafür nicht reicht, dann gebe ich Ihnen jetzt Folgendes dazu auf den Weg. Wenn Sie später etwas können, wovon unter den dann herrschenden Bedingungen viele Menschen einen Nutzen haben können, werden Sie und Ihre Fähigkeiten gefragt sein. Mit anderen Worten, Sie sind dann etwas wert. Und Sie tun mit Ihrem Leben, mit Ihrer Zeit und mit den Früchten Ihres Chemiestudiums etwas wirklich sehr Sinnvolles. Was ich hierzu jetzt aber nochmal eindeutig herausstellen möchte, ist, dass wir jetzt nicht einfach nur abzuwarten brauchen, bis Sie mit Ihrem Chemiestudium fertig sind und dann technische Wunderlösungen erfinden, die uns das Problem vom Halse schaffen. Was ich gerade eben umrissen habe, sind keine technischen Wunderlösungen, die die Welt wieder so werden lassen, wie sie früher war, sondern das sind Eindämmungsmaßnahmen, die uns helfen, die schlimmsten Folgeschäden des schon jetzt irreversiblen Klimawandels zu adressieren. Das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Was wir überdies auch auf jeden Fall brauchen werden, ist ein Übergang zu einer nachhaltigen Stoff- und Energiewirtschaft, damit das Problem nicht immer schlimmer wird und uns dann auch die ausgeklügelsten technischen Lösungen nicht mehr helfen können. Nochmal weise ich hier aber auf die Dringlichkeit hin. Ich habe die Zeitskala von 8 Jahren gerade eben schon genannt und das ist ja der Status während der Aufnahme dieses Podcasts hier. Wenn Sie den jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hören, dann ist die Zeit ja schon noch knapper. Und um das mal so zu benchmarken, 8 Jahre, was ist denn das? Das ist die Regelstudienzeit eines Chemiestudiums plus die Regelpromotionszeit. Da die allermeisten Studierenden länger brauchen, schaffen sie in dieser Zeit noch nicht mal ihr Chemiestudium plus eine Promotion in Regelzeit. Das heißt, wir können also nicht darauf warten, bis sie mit ihrem Chemiestudium fertig sind und uns dann durch technische Wunderlösungen das Problem vom Halse schaffen, sondern wir müssen das Problem jetzt angehen. Sollten Ihnen tatsächlich dann später mal richtig clevere technische Lösungen gelingen, dann können wir die später benutzen, um uns dann ein Wiederanfahren unseres bequemen Lebensstandards leisten zu können. Was wir für den Moment aber brauchen, ist nichts anderes als eine Vollbremsung. An der Krise rund um den SARS-CoV-2-Erreger im Frühjahr 2020, finde ich, hat man ganz eindrucksvoll gesehen, dass solche Vollbremsungen möglich sind. Sie sind aber nicht möglich durch Appelle an rationales Verhalten, sondern nur durch politische Direktive. Alle Appelle an die Menschen, doch bitte ihre Kontakte zu unterlassen im März 2020, haben allenfalls in Einzelfällen gefruchtet, jedoch nicht in einer kritischen, groß genugen Masse. Erst ein gesetzliches Kontaktverbot hat das bewirkt. Im April 2020 haben alle Appelle an die Menschen, doch bitte Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen, allenfalls in Einzelfällen gefruchtet, jedoch nicht in einer kritischen, groß genugen Masse. Erst eine entsprechende gesetzliche Verordnung hat das zum Massenphänomen werden lassen. Und wie dann später evident wurde, war ja genau das eine sehr wirksame Maßnahme zur Eindämmung der Virusausbreitung durch Tröpfchenaerosole. Was ich aus diesen kleinen Beobachtungen am Rand der Corona-Krise ableiten würde, ist, Menschen sind in der Masse nicht in der Lage, vernunftgetrieben oder durch Appelle das Richtige zu tun. Sie sind aber sehr wohl in der Lage, das zu tun, wenn es gesetzlich vorgegeben wird. Ebenso, denke ich, ist es in der Klimakrise. Freiwillige Appelle an Verhaltensänderungen werden bei weitem nicht ausreichen, vor allem nicht in der gegebenen Dringlichkeit. Es braucht politische Rahmensetzung. Und die Emergenz davon braucht politischen Druck. Genau dafür sind Sie als Chemikerinnen und Chemiker gefragt. Später werden Sie mal gefragt sein, um technische Lösungen zu entwickeln, die uns nach der Vollbremsung wieder ein Anfahren unseres Lebensstandards ermöglichen werden. Dann aber auf nachhaltige Art und Weise. Jetzt schon sind Sie gefragt, durch Ihre Bildung, durch Ihr Wissen, durch Ihr Verständnis physikochemischer Zusammenhänge als Kommunikatoren und Multiplikatoren zu wirken, um das angesprochene notwendige politische Momentum zu erzeugen. Überlegen Sie doch beispielsweise auch, ob Sie selbst politisch aktiv werden können und wollen. Beispielsweise direkt in Ihrem jetzigen Umfeld an der Johannes-Gutenberg-Universität, im Fachbereich 09 und im Department Chemie, in Vertretungen und Gremien wie beispielsweise der Fachschaft, dem Fachbereichsrat und so weiter. Egal, ob es nun dieses Handlungsfeld ist, das Sie für sich als passgenau identifizieren können, oder ob das ein anderes ist, identifizieren Sie eins für sich. Mit dem Wissen, mit dem Verständnis, das Sie als Chemikerinnen und Chemiker haben, haben Sie nicht nur eine große Chance, sich konstruktiv, lösungsorientiert in diese Problematik einzubringen, sondern Sie haben vielmehr die Verpflichtung dazu. Schon viel zu oft in der Geschichte kam es zu Katastrophen durch Nichthandeln. Wir alle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen uns daher unserer politischen Verantwortung bewusst sein und politisch handeln. Entweder direkt, selbst oder wenigstens durch Aktivitäten, die den politisch lenkenden Personen, denen für ihr Engagement generell großer Dank gebührt, die Problematik des Klimawandels in ihrer ganzen Tragweite und der leider brutalen wissenschaftlichen Klarheit aufzeigen. Nur durch eine noch nie vorher dagewesene Kooperativität unter wissenschaftlich reflektierter Lenkung kann es uns noch möglich sein, die Katastrophe zu verhindern. Das Ausmaß des Klimawandels und die Kürze der Zeit, die uns zum Handeln noch bleibt, ist so dramatisch, dass wir über den Punkt hinaus sind, an dem der Klimawandel durch individuelle Verhaltensmuster gestoppt oder maßgeblich eingedämmt werden kann. Natürlich kann jede und jeder von uns beispielsweise durch den Verzicht auf Fleischkonsum, den Verzicht auf Flugreisen, das Wechseln zu einem Ökostromanbieter, das Trinken von Leitungswasser sowie der Verfolgung einer generell minimalistischeren Lebensweise Beiträge liefern und soll und muss das eigentlich auch tun nach all dem, was uns jetzt hier in diesem Kontext klar wird. Trotzdem ist es leider schon zu spät, dass wir damit alle zusammen durch Ärmel hochkrempeln die Welt retten. Wir brauchen hierfür massive, umfassende und sofortige politische Direktive. Und dafür bedarf es den vorhin schon angesprochenen politischen Druck, sodass das Thema von den politischen Lenkungskräften unserer Gesellschaft unignorierbar wird, bevor die Natur dafür sorgt, dass es wirklich für den Letzten unignorierbar wird. Denn mit der Natur können wir nicht politisch verhandeln. Bei all dem kommt es auf Sie an. Nutzen Sie Ihr Chemiestudium als Chance, um sich die Fähigkeit aufzubauen, später einmal bei der wissenschaftlich-technischen Klimawandel-Folgeschädenbekämpfung mitzuhelfen und die größte Transformation der Menschheitsgeschichte hin zu einer zyklisch erneuerbaren Stoff- und Energiewirtschaft mitzugestalten. Und nutzen Sie jetzt schon Ihren reflektierten, Ihren rationalen, Ihren wissenschaftlichen Sachverstand bei der Erzeugung von so viel politischem Druck wie nur irgend möglich. Es ist Ihre Zukunft, die auf dem Spiel steht. Handeln Sie nach Ihrem Verstand und nach Ihrem Herzen.